Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr breit aufgestellt. Das muss man jetzt wissen. Viele verbinden damit nur Umweltschutz als einzigen Schwerpunkt. Und das ist, glaube ich, an der Stelle falsch. Wenn man jetzt mal abgeleitet von den 17 Zielen der Vereinten Nationen ableitet, was passt da alles rein und bricht es auf verschiedene Themenblöcke runter, dann merkt man, dass die drei Hauptsäulen, ne, Ökologie, Ökonomie und Soziales, dort eine entscheidende Rolle spielen. Und in welchen Bereichen, dazu gibt es einen festen Fragenkatalog. Und ein Teil ist davon natürlich das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, CO2-Einsparung, Carbon Footprint. Wie wird der gemessen? Wo ist der Ausstoß? Wie kann man ihn beeinflussen? Und welche Ziele hast du, den zu reduzieren? Ein ganz wichtiger Schritt ist erstmal, ihn zu kennen. Die meisten kennen ihn ja gar nicht. Es gibt ja nicht die Währung in Deutschland jetzt, wo man sagt, ein typischer Betonstein darf folgenden CO2-Fußabdruck haben. Genauso wenig, wie es den beim Schnitzel gibt. Das ist übrigens ein ganz spannendes Thema, wenn man das mal vergleicht, dass Fleisch einen viel höheren CO2-Fußabdruck pro Tonne Fleisch hat als ein Betonstein oder ein Beton an sich. Habt ihr ein Umweltmanagementsystem? Habt ihr ein Arbeitsschutzmanagementsystem? Das sind alles Themen, die auch eine Rolle spielen, die vielleicht der Normalverbraucher jetzt gar nicht erwartet, wenn er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und das ist verdammt viel Arbeit für einen kleinen Mittelständler, der nicht diese Manpower hat. Wir haben nicht 4, 5 Leute, die wir freistellen können dafür. Das machen alle mit im Team.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren bei Helge Koll. Steine in Langfeld.
Genau.
Haben ihn dort besucht in unserer Themenreihe Nachhaltigkeit im Garten- und Landschaftsbau. Und ja, haben so ein bisschen ihn in die Mangel genommen, würde ich nicht sagen, aber wir haben ihm schon Fragen gestellt, die wir den anderen auch gestellt haben, zum Thema Nachhaltigkeit und was er als Pflastersteinhersteller oder sein Unternehmen besser gesagt dafür tut.
Genau, Helge in der dritten Generation im Unternehmen und in unserer kleinen Reihe hier die kleinste Firma, die Betonsteine herstellt mit 60 Mitarbeitenden und die haben das CSC-Label jetzt ganz aktuell bekommen, CSC-Silber-Label. Da haben wir ganz viel drüber gesprochen, was das überhaupt bedeutet, was das an Arbeit ist, das zu erstellen, warum man es überhaupt macht, warum er sich für dieses Label entschieden hat und auch was das eigentlich bedeutet, wie viele das eigentlich so machen. Also jetzt gerade in der Größe.
Genau. Und er hat jetzt nicht so wie jetzt bei den anderen beiden Interview-Views, wenn ihr noch nicht gehört habt, mit der Firma Rinn und der Firma Metten. Das könnt ihr jetzt noch vorher machen oder nachher. Das ist egal. Aber hört es auf jeden Fall. Haben die jetzt noch nicht so das Produkt, sage ich jetzt mal, was jetzt zementfrei oder zementreduziert ist. Aber sind da auch in der Forschung drin, wie er sagte. Aber ich finde, die gehen ganz transparent damit um. Er hat uns auch noch rumgeführt, haben noch ein paar Pläne da an dem Standort in Langfeld. Also fand ich sehr interessantes Interview und war, finde ich, ganz gut. Und ganz, ganz wichtig, das, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist tatsächlich noch mit unseren alten Mikros aufgenommen. Interview gleich, da hat nur die Geschäftsleitung, also vielen Dank an Christoph und Matthias.
Dankeschön nochmal,
Für die neuen Mikros, die wir bekommen haben, weil wir auch zuletzt häufiger mal das Thema Tonqualität hatten. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ausgemerzt, hoffe ich.
Ja, ich denke auch. Also das sieht man auch auf dem, wenn ihr uns bei Instagram folgt, auf dem aktuellen Foto da, wie wir das so gemacht haben. Und falls euch das mal interessiert, könnt ihr es gerne auch mal schreiben. Wir erzählen auch mal gerne, was wir da für Technik haben und so. Wollen aber die anderen Leute da nicht langweilen. Die nur interessiert, dass wir uns hier gut anhören. Und auch
folgt Technik Thomas für mehr technische Infos.
Gott. Genau, klar. Ja, aber zurück zum Thema. Also was da ganz wichtig ist, ist natürlich das Thema Klimaneutralität, gerade im Hinblick auf die Hauptzielgruppe bei den Privatkunden, aber auch ganz interessant da zu sehen, ob das überhaupt wichtig ist. Also auch da konnte er uns so ein bisschen Einblick in den Markt zeigen und was das überhaupt bewirkt, wenn man so ein CSC-Label macht, auch mit dem Unternehmen, also dass eigentlich dann man erst anfängt, richtige Ziele zu entwickeln und dass das ein fortlaufender Prozess ist.
Ja, genau, richtig. Und wenn man an Langenfeld vorbeifährt, A3, kennt vielleicht die einen oder anderen, zwischen Köln und Düsseldorf, kurz rausfahren, die Ausstellung ist 24/7, glaube ich, geöffnet. Ich glaube, irgendwann machen die nachts zu, aber sehr, sehr lange Öffnungszeiten. Auch am Wochenende kann man durchgehen, auch bei schlechtem Wetter. Also sehr, sehr schön gemacht. Lohnt sich, denke ich. Aber jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, genug mit langer Vorrede. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, sind wir.
Ja. Aber ihr müsst näher ran.
Ja? Oder okay. Das Mikro näher ran.
Ja, wir müssen näher ans Mikrofon. Zu laut, wenn ich jetzt auf der Distanz hier bin, oder?
Nee, das ist super.
Ja?
Und bei mir geht's auch so? Ja?
Dann bleibe ich hier in Stammtischhaltung.
Ja, sonst war das egal, dann stand das da hinten und wir hatten aber auch alles drauf. Und als beim René Pützer die Kaffeemaschine anging, hatten wir die auch mit voller Lautstärke drauf. Ja. Ne? Mhm. Das war immer das Problem. Oder wenn die Kinder im Hintergrund schreien.
Deshalb haben wir hier keine Kaffeemaschine.
Ja. Aber die würde man jetzt nicht hören, glaube ich.
Die würde man, sollen wir mal, willst du mal eine Kaffeemaschine?
Kann man die nicht bei dem Tesla einspielen?
Ja, warte kurz.
Mach das Fenster auf und dann lass mal deinen Tesla pupsen.
Ja, genau. Das habe ich jetzt übrigens wirklich mal bewusst zugelassen, weil das Thema Stapler, Ladeverkehr vor der Tür ja auch bei Schulung, wie du schon festgestellt hast, durchaus mal.
Ja.
Wenn genau gerade dann die lautstarke Diskussion zwischen Ladepersonal und warum darf ich nicht gurten stattfindet. Ja. Oder warum muss ich gurten? Dann kann das auch den ein oder anderen Workshop beeinträchtigen.
Ja. Jo. Ja, Workshop ist auch ein gutes Thema eigentlich, weil darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne?
Ja.
So, das war ja echt mal hier mit eurer Call-Akademie und findet ja auch wieder statt jetzt im Februar.
Freue mich auch ganz doll, dass du uns wieder unterstützt.
Ja, macht mir auch Spaß. Also wir hatten natürlich Corona-Zeit auch mit bei, das war so ein bisschen ohne Publikum. Dann habe ich, glaube ich, hiermit das beste TV-Studio gesehen, was es bis jetzt gab, gefühlt.
Haben wir uns auch viel Mühe gegeben.
Ja, und das war echt ganz schön. Und ich glaube, diesmal sogar mit einem Kollegen von, weiß nicht, ob es schon spruchreich ist, aber ich glaube von Galawerk zumindest war da mal so ein Thema.
Ja.
Dass er an dem gleichen Tag auch mit dabei ist, weil Simon und der Kamp sich, glaube ich, kennen von der was war das denn, von einer Geburtsvorbereitung oder sowas, dann hat er mir das gesagt. Genau. Bist nicht im Thema.
Aber ich freue mich natürlich, dass wir den Menschen versuchen, ein breites, interessantes Programm zu bieten.
Ja.
Und ihr gewinnt dann auf der Zielgeraden sowieso.
Genau, ja. Auf jeden Fall ist für alle ein Mehrwert, denke ich. Ne? Man kann sich austauschen und beim letzten Mal waren ja auch echt viele Betriebe da und es war echt eine nette Runde, fand ich. Also.
Ich freue mich auch auf dieses Jahr wieder und wir merken auch, dass das Interesse jetzt wieder total ausgeprägt ist, dass die Bereitschaft noch stärker wieder da ist, sich auch weiterzubilden und das Thema wieder aufzunehmen und auch sich neu aufzustellen.
Ja. Aus welchem Raum kommen die Leute dann?
Also grundsätzlich aus Nordrhein-Westfalen, wir haben aber auch Leute aus Belgien dabei gehabt. Im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, Umkreis 80, 90 Kilometer. Also Ruhrgebiet bis Mönchengladbach rüber und dann angrenzende holländische, belgische Region. Und Sauerland selbstverständlich.
Ist das auch so euer Hauptziel, Kundengebiet?
Das ist ganz klar hier für unsere rheinischen Standorte auch. Der Kernabsatzmarkt.
Okay.
Ja. Also unser Absatz über diese Region hinaus, der ist jetzt von den klassischen Call-Standorten hinweg vernachlässigbar.
Dann, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wer ist denn eigentlich die Firma Call? Weil wir haben ja auch Zuhörende aus ganz Deutschland.
Ja.
Ist das überall ein Begriff oder regional eher vertreten?
Also ich glaube schon, wir sind grundsätzlich mit unseren drei Kernstandorten in Nordrhein-Westfalen, ne, in Langfeld bei Düsseldorf, Aachen und Bonn ansässig, historisch gesehen. Und insofern ist natürlich unser Kernabsatzmarkt für unsere Pflastersteinprodukte und Systemprodukte wie Mauern, Stufen, Palisaden, auch der nordrhein-westfälische Markt und insbesondere dort Rhein-Ruhr. Aber mit unseren 2 Zentimeter starken Betonplatten, wo wir einzigartig in Deutschland unterwegs sind und auch in Österreich und in der Schweiz, sind wir natürlich mit der Marke Avelina auch bundesweit vertreten. Und dort dann über Zentrallager der Euro-Baustoff auch verfügbar mit für Kleinmengendisposition. Das heißt, als Marke Avelina von Koll sind wir durchaus auch dem einen oder anderen bundesweit ein Begriff.
Ah, okay.
Von Berlin bis München.
Ja. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt insgesamt?
Wir sind hier an den drei Standorten ca. 60 Mitarbeiter. Das schwankt durch die Saison, sage ich mal, plus minus 5 bis 10 Mitarbeiter. Ja, und dann haben wir noch eine Beteiligung in Süddeutschland letztes Jahr dazu bekommen, die Firma Herlesteine bei Ulm, die wir gemeinsam mit unserem Strategiepartner Gerwing Steinwerke aus Vechta oder Holdorf oben mitbetreiben für den süddeutschen Markt, also Bayern, Baden-Württemberg und Allgäuer Raum. Und dann betreiben wir noch ein Verbundplattenwerk gemeinsam mit Gerwing zusammen, wo wir 50-50 die Beteiligung halten für unsere Porea-Fertigung, wo wir Keramikverbundplatten mit Beton herstellen. Und da sind auch nochmal irgendwie 30, 35 Mitarbeiter drin. Aber wie man die jetzt zurechnet, die sind jetzt bei den 60 Leuten nicht konsolidiert.
Okay, ja. Und du selber bist jetzt dritte Generation?
Ja.
Was ist so deine, was hast du vorher gemacht?
Ich habe nach dem Abitur erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Mein ursprünglicher Plan war eigentlich erst Industriekaufmann zu lernen und in einen anderen Betrieb reinzuschnuppern und dann Bauingenieur zu studieren und auch schon die Perspektive für mich gesehen, das Betonwerk meines Papas zu übernehmen. Und dann ist mein Vater krebserkrankt und dann habe ich berufsbegleitend in Köln BWL studiert und das Maschinenbaustudium nicht durchgezogen, weil man einfach sagen muss, dass das von der Geografie her nicht gepasst hätte mit der Pendelei, weil ich auch parallel viel gearbeitet habe dann schon im Unternehmen. Hab dann nochmal mich weiterqualifiziert zum Betontechnologen bzw. Betoningenieur, bin also quasi Betonjack, wie man im Rheinland sagen würde, in der DNA und habe da auch eine große Leidenschaft in dem Werkstoff.
Also grau durch und durch hört sich das irgendwie so
ganz
an.
Ganz sicher nicht grau. Sakko, graues Sakko, ja.
Nein, aber
also ins Braun rein.
Was begeistert dich dann so an dem Thema? Was hat dich irgendwie festgehalten?
Also ich habe schon als kleines Kind angefangen, bei uns im Betonwerk zu arbeiten und das hat in den Ferien mir immer super viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich Staplerrennen fahren durfte oder solche Dinge, die man heute nicht mehr nach unter Arbeitsschutzgesichtspunkten.
Ist auch nie passiert wahrscheinlich.
Es ist selbstverständlich nicht offiziell, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht, einfach vom Werkstoff bis zum Thema Material bewegen, Produktion, diese ganzen Prozesse auch früh schon irgendwie kennenzulernen. Und ich bin nach wie vor ein hundertprozentiger Fan dieses Baustoffs, weil er einfach in seiner Verformbarkeit, in seiner Langlebigkeit, in seiner immer wieder Neuverwendbarkeit meiner Meinung nach auch unerreicht ist. Und am Ende die ganze Welt, Beton ist der zweitmeist verbrauchte Stoff nach Wasser, das hat einen Grund, ja, weil wir darauf bauen, weil da Schienen, Wege, Fundamente, Häuser, Kirchen und auch die Dinge, die wir über viele tausend Jahre toll finden, alt eben auch mit erbaut haben. Ja, und davon ist ja der Pflasterstein, den wir herstellen, oder die Gartenmauer nur ein ganz kleiner Teil. Aber das inspiriert mich immer wieder neu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das endet nicht, weil man immer wieder neue Formen entdecken kann und gerade nicht nur grau, sondern eben auch viele Farben, viele Möglichkeiten der Gestaltung einfach sieht für die moderne Außengestaltung rund ums Eigenheim, wo wir uns ja mit schönen Steinen aufhalten.
Siehst du beim Beton so ein Reinheitsgebot wie bei einem Bierbrauen? Also dass ein Betonstein immer aus den Bestandteilen besteht? Weil es geht ja um diese Bezeichnung, deswegen sitzen wir ja auch hier.
Geht ja auch ganz spannende Frage. Ja, ich sehe das deshalb, weil eine Norm ja sagt, du bist nur Beton, wenn ein zementgebundener Baustoff mit Kies und Wasser oder ich sag mal mit Gesteinskörnung und Wasser zusammengeführt wird. Und das ist die Definition von Beton. Und ist dort kein Zement drin, ist es laut Norm in Europa kein Concrete, kein Beton. Dann ist es etwas Neues, aber da spricht ja nichts gegen, ganz im Gegenteil. Ich finde es unglaublich spannend, dass sich an dieser Stelle im Moment wahnsinnig viel tut. Aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, zu sehen, welche wirklichen Mengenlösungen, wenn wir eben drüber gesprochen haben, wie viel Beton auf der Welt benutzt wird, einfach als Fundament für alles, wo wir drüber laufen und uns drin bewegen und wohnen, dass man auch sehen muss, dass viele Ersatzstoffe, die dort jetzt heiß diskutiert wird, gar nicht in den Mengen zur Verfügung stehen, um das Thema weltweit jetzt, sag ich mal, zu sagen, hey, ohne Beton geht's morgen. Das ist sicherlich, wenn man es ehrlich diskutiert, eine ganz wichtige Frage, dass man Facetten entwickelt, dass man lösungsorientiert in verschiedene Richtungen weiterforscht, ist ganz, ganz wichtig und da sind wir auch selbst mit dabei. Aber eben, man muss wissen, wo es auch wirklich funktioniert mit diesen alternativen Lösungen und wo es auch nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Stand heute.
Ja. Vielleicht noch vorab nochmal die Frage, so, weil wie gesagt, Firma Koll nochmal so ein bisschen mehr nochmal vorstellen wollen auch. Was ist so eure Produktlinie? Für wen sind die relevant? Wer setzt die ein?
Also unser Fokus ist ganz klar, über den Gartenlandschaftsbau beim Privatkunden im Garten zu landen. Da richtet sich unsere ganze Unternehmens- und auch Nachhaltigkeitsstrategie dran aus. Wir haben nicht den klassischen Architekten oder Objektkunden oder die öffentliche Hand oder die Deutsche Bahn als Kunden. Dafür sind wir von unserer Infrastruktur her historisch gewachsen, nicht richtig positioniert. Auch mit unserem Showroom in Langenfeld ist ganz klar, dass unser Schwerpunkt hier das Thema Privatkundeninformation 7 Tage die Woche Steine fühlen, sehen, anfassen ermöglichbar sein soll. Wenn dann ein Architekt hier hinkommt und trotzdem Dinge toll findet und selbstverständlich landen wir auch in Ausschreibungen und freuen uns darüber, aber wir bearbeiten dieses Feld nicht als Kernthema, sondern wir landen im Privatgarten für schöne Steine, für schöner Wohnen draußen zu Hause.
Okay. Also ich sag's, glaube ich, jedes Mal bei der Call-Akademie, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, weil ich finde es auch jetzt, auch Thomas, du warst das erste Mal gerade hier, wenn man hier hinkommt, also definitiv mal in Langenfeld runter von der Autobahn, das sind 3 Minuten, einmal hier durch die Ausstellung gehen, 7 Tage geöffnet, ist einfach eindrucksvoll, finde ich, ne? Also auch so die Vielfalt.
Ja, also was ja meistens das Thema ist bei Mustern, dass man sie ja immer nur in kleinen Stückzahlen irgendwie sieht oder man hat irgendwie Mustergartenanlagen und dann das Wetterthema natürlich ein mega Ding ist und dann auch an Tagen, an Wochenenden, dass man da irgendwie dann nicht hin kann, weil das dann zugemacht wird, die Mustergartenausstellung. Und das ist bei euch natürlich total gut gelöst. Auch, dass ich auch in Verbindung jetzt zum Beispiel mit unserem Grünstudio 3D, dass man dann auch so die dritte Wand durchbrechen kann und sagen kann, ey, ich habe diese Materialien hier auf einer großen Fläche. Ich sehe sie nicht nur immer auf irgendwelchen Materialständern irgendwo stehen, weil es auch viel mit Lichteinfall da zu tun hat. Ich habe die Haptik, ich habe das, ich kann es mir einfach besser vorstellen. Ich glaube, gerade bei so einer Entscheidung, welchen Stoff nehme ich und das auch nachhaltig, weil man will ja nicht jede 5 Jahre eine neue Terrasse belegen, eine gute Entscheidung dazu treffen. Ja.
Ich glaube, absolut wichtig und damit auch einzigartig in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen, dass diese 7 Tage Verfügbarkeit, Sehen, Fühlen, Anfassen nur bei uns gegeben ist. Das ist schon ein ganz klares.
Ist USB. Auch eine Entscheidung. Man merkt ja, ihr entscheidet euch dann hauptsächlich für die Zielgruppe. Das hat ja auch dann Konsequenzen.
Absolut. Aber ich glaube, man kann nur dann gut sein, wenn man sich auch auf seine Ziele klar konzentriert. Und das ist bei uns 100% gegeben. Und dementsprechend, glaube ich, auch im Moment unerreicht durch andere in der Art und Weise der Darstellung.
Wo wir gerade bei Zielen sind, ein Ziel hast du ja anscheinend erreicht mit dieser Zertifizierung, die ihr jetzt erreicht habt. Magst du mal was darüber erzählen, wenn es dann in dieser Themenreihe, in der wir uns hier befinden, über die Nachhaltigkeit geht?
Total gerne. Wichtig ist mir, was wir bei uns in der Branche feststellen, dass das Thema Nachhaltigkeit außer von einigen wenigen Marktteilnehmern bisher noch gar nicht so bespielt wurde. Und das der Zwang, zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, in Deutschland ja erstmal grundsätzlich für große Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, mit mehr als 500 Mitarbeitern erzwungen ist. Und uns war wichtig, wenn wir uns diesem Thema stellen, was wir schon seit vielen Jahren tun, wie kommunizieren wir das nach draußen? Und vor allen Dingen, wie kommunizieren wir das glaubhaft nach draußen? Das eine ist ja überzeugt sein und das andere ist, nimmt mir das mein Kunde auch ab? Und wie können wir das ihm auch nachhaltig rüberbringen, dass er das auch eben versteht, was wir da tun? Und in dem Bereich haben wir uns für das CSC-Label entschieden, dass wir gesagt haben, warum sage ich Label? Weil es am Ende ja etwas sein muss, was der Kunde auch irgendwo sieht, wenn er einen Katalog in die Hand nimmt, wenn er auf unsere Website kommt. Wir haben uns für einen internationalen Ansatz entschieden, was die Thema Nachhaltigkeitszertifizierung angeht, weil uns wichtig war, dass nicht nachher jemand sagt, wurde da gekungelt? Nein, uns war wichtig, dass wir von außen so auditiert werden, dass die Themen, die wir in den letzten Jahren schon angegangen sind, auch eben extern verifiziert, also sprich geprüft und belegt bekommen. Und da freuen wir uns, dass wir als 5. Betonsteinwerk in Deutschland von immerhin einigen 100, die wir haben, als kleines Unternehmen da ganz weit vorne mit dabei sein dürfen und das auch mit Silber, was schon eine große Leistung für uns ist.
Also das, was jetzt hier kommt, ist jetzt keine Werbung, sondern warum halten wir die Leute jetzt hier einmal an?
Ja, also Werbung, man kann sich vielleicht drüber streiten, aber nein, es ist eher eine Information, würde ich sagen, zu unseren Kundenabenden, die wir im West-Norddeutschland sozusagen gerade durchführen. Und es passt auch ganz gut rein, weil wir natürlich auch einen Kundenabend in Langenfeld haben. Und Kundenabend ist vielleicht der falsche Begriff, das heißt Dataflow und Tour. Weil natürlich alle herzlich eingeladen sind, dazuzukommen. Und genau, da sind wir beide auch auf jeden Fall vor Ort, Thomas, und haben noch ein paar Produkte mit dabei und Neuerungen mit dabei. Und wichtig ist einfach, dass man ja vielleicht andere Dataflow-Anwender in seiner Gegend kennenlernt, um sich auch auszutauschen.
Genau, also wir hatten oft da schon jetzt irgendwie den Gedanken in unserer Brutstube, dass wir mal so ein regionales Treffen machen mit den ganzen Firmen, die es da so gibt. Nichts Großes, nicht zu Langes, nicht so groß aufgeblasen. Das geht immer nur ein paar Stunden. Es sind kurze, knackige Vorträge. Wir haben da einmal das ganze Thema, was Neuerungen angeht bei uns bei Dataflow, was die Software angeht, aber auch die Hardware. Bringen da den brandneuen Vorwurfstab, den Measurner Pro mit, erzählen was auch über das Thema Visualisierung und alle anderen Bereiche. Der Alexander Braun ist in der Regel da, also bei allen ausgewählten Terminen geht es auch da um die Zahlenwerkstatt. Also, so wie Alexander sagt, er macht sich dann immer so ein bisschen, ne, unbeliebt sagt er nicht, aber der tut den Leuten weh, sagt er immer, ne? Genau, und Geocapture ist auch dabei, macht einen Gastvortrag auch da zu den ganzen Themen, die Geocapture betreffen. Und was ich am tollsten finde, weshalb wir eigentlich diese Treffen machen, den Austausch zwischen den ganzen Leuten, die da sind. Also wird es auch mega abhängig sein, natürlich, wer da kommt. Wir sehen ja auch, wer welche Produkte da benutzt und dass man dann auch so eine Plattform hat, wo man ein bisschen auch diskutieren kann, wer was irgendwie anwendet und vor allem auch die Firmen sieht, wo wir uns da treffen.
Genau, und die Termine und die Daten und die Orte findet ihr alle im Link hier in den Shownotes. Und jetzt wollen wir euch mit der Information oder Werbung nicht länger von der spannenden Folge mit Helge Koll abhalten. Viel Spaß weiterhin.
Denkst du, das ist ein Privileg, was ihr habt als große Betonsteinhersteller? Wie denkst du da über die
Kleinen? Wir sind ja kleiner, ne? Wir sind ja kleiner.
Ja, also ich... Wir sind schon der David.
Du dich als kleiner Betonsteinhersteller?
Also in einem Markt, wo Menschen mit über 1000 Mitarbeitern oder 500 Mitarbeitern plus unterwegs sind, wie vergleichbare Teilnehmer, bezeichne ich uns eher als zu den kleineren gehören. Ja.
Würdest du dir das dann im Umkehrschluss wünschen, dass alle anderen, die in deiner Größe und größer, sich auch damit dem Thema beschäftigen?
Absolut. Und ich glaube auch, dass das kommt und dass es auch unerlässlich ist, weil nur wenn man sich mit dem Thema strukturiert auseinandersetzt, das ist eigentlich das, was für uns auch wieder eine ganz klare Stärke war, in dem Moment, wo wir sagen, wir gehen das Thema eben extern verifiziert an und wir müssen uns jemand anderen erklären und das auch belegen, was wir tun und auch den Effekt auch nachweisen, den es hat, dass das sicherlich auch in Ausschreibungstexten landen wird. Und das fängt in den letzten Jahren auch an, dass man feststellt, eine Ausschreibung für einen Stein X ist gar nicht unser Thema, weiß ich, aber es wird viele Betonwerke dazu bringen, zu sagen, hey, wenn wir nicht CSC-konform fertigen, dann werden wir sicherlich auch Nachteile bei Absatzthemen haben oder bei Ausschreibungen unter Umständen nicht berücksichtigt werden.
Ich finde, eine Firma mit 60 Mitarbeitern finde ich schon groß.
Ja, ja. Aber gut, aber ein Verhältnis, ne?
Also ja, ich sehe uns jetzt im Verhältnis zu 500, 800, 1000, 1500 Mitarbeiter bundesweit. Und da sind wir regional, glaube ich, ein sehr engagierter, aber auch motivierter, kleinerer Mittelständler.
Wie lief denn diese Zertifizierung ab oder was musstet ihr dafür erreichen oder darlegen?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr breit aufgestellt. Das muss man jetzt wissen. Viele verbinden damit nur Umweltschutz als einzigen Schwerpunkt. Und das ist, glaube ich, an der Stelle falsch. Wenn man jetzt mal abgeleitet von den 17 Zielen der Vereinten Nationen ableitet, was passt da alles rein und bricht es auf verschiedene Themenblöcke runter, dann merkt man, dass die drei Hauptsäulen, ne, Ökologie, Ökonomie und Soziales, dort eine entscheidende Rolle spielen und in welchen Bereichen. Dazu gibt es einen festen Fragenkatalog. Und ein Teil ist davon natürlich das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, CO2-Einsparung, Carbon Footprint. Wie wird der gemessen? Wo ist der Ausstoß? Wie kann man ihn beeinflussen? Und welche Ziele hast du, den zu reduzieren? Ein ganz wichtiger Schritt ist erstmal, ihn zu kennen. Die meisten kennen ihn ja gar nicht. Es gibt ja nicht die Währung in Deutschland jetzt, wo man sagt, ein typischer Betonstein darf folgenden CO2-Fußabdruck haben. Genauso wenig, wie es den beim Schnitzel gibt oder für eine Dose Cola. Ja, ist ja völlig egal, wo wir reinschauen. Ist übrigens ein ganz spannendes Thema, wenn man das mal vergleicht, dass Fleisch einen viel höheren CO2-Fußabdruck pro Tonne Fleisch hat als ein Betonstein oder ein Beton an sich. Aber es gibt dieses Greifbare im Moment noch gar nicht so. Und ich glaube, der erste Schritt ist, und da sind wir voll drin und vorne dabei, ist A, überhaupt erstmal seinen Carbon Footprint, den CO2-Fußabdruck zu kennen, zu ermitteln und im Schritt 2 sich über den Nachhaltigkeitsbericht auch damit auseinanderzusetzen, wie wollen wir den verbessern, was können wir dafür tun und das strukturiert. Und da will ich jetzt gar nicht Einzelmaßnahmen rausgreifen, weil die Frage war ja, was wurde kontrolliert? Das fängt an, dass die Mengenermittlung kontrolliert wird, aber da kommen auch Themen Arbeitsschutz, Soziales rein. Da kommt das Thema Mitarbeiterbeteiligung rein, da kommt das Thema Ausbildung rein. Das ist ein unglaublich großer Fragenkatalog, der dort bewältigt wird. Und natürlich auch, habt ihr ein Umweltmanagementsystem? Habt ihr ein Arbeitsschutzmanagementsystem? Das sind alles Themen, die auch eine Rolle spielen, die vielleicht der Normalverbraucher jetzt gar nicht erwartet, wenn er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und das ist verdammt viel Arbeit für einen kleinen Mittelständler, der nicht diese Manpower hat. Wir haben nicht 4, 5 Leute, die wir freistellen können dafür. Das machen alle mit im Team. Ja? Und insofern sind wir schon wirklich stolz, dass wir das als kleinerer mit der Manpower geschafft haben, einer der ersten im Bundesgebiet zu sein.
Magst du mal umreißen, was ihr so habt? Also man hat ja irgendwie immer das Thema, entweder ist es Versorgung, Energie, Wasser, Entsorgung, Kreislaufwirtschaft,
ja.
Logistik. Mein Kaffee. Magst du mal umreißen,
Kaffee
so, die was ihr so bei Coll macht, wie ihr so aufgestellt habt als kleines Unternehmen?
Also grundsätzlich kommen wir ja als Produzent nicht ohne Verbrauchsmaterialien aus. Wir kommen nicht ohne Rohstoffe aus. Die Frage ist aber, welche Rohstoffe wähle ich aus? Wo kaufe ich diese Rohstoffe ein? Und dann gibt es ja die Betrachtung der Scopes. Also welche Kreise schaue ich mir an? Was verursache ich selber? Was kann ich beeinflussen? Was verursachen andere bei der Logistik, beim Einkauf, bei der Herstellung der Rohstoffe? Und da ist es grundsätzlich so, dass das auch ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, wenn über 80% dem Hauptbindemittelanteil CO2-Ausstoß zugemessen wird, dann nochmal circa 10% dem Rohstoffgewinnungsprozess, dass da vielleicht 10% im eigenen Betrieb verbleiben. Und da die Frage gemanagt wird, was machst du eigentlich, was produzierst du, mit welchem Strom produzierst du? Da, wo sind die Energieströme? Weil anhand der Energieströme wird letztendlich auch der CO2-Ausstoß ermittelt. Und diesem Thema sind wir strukturiert nachgegangen und haben natürlich ganz konzentriert das Thema von Photovoltaik mal als großes Überthema genommen, weil das, ich sage jetzt mal, die low-hanging fruits sind, wenn man es so sagt. Ne? Wie kannst du am schnellsten einen großen Schritt machen? Das ist das Thema nachhaltig Strom selbst erzeugen. Und damit hast du schon einen riesen Beitrag geleistet. Aber selbstverständlich endet das Thema ja gerade gar nicht da. Das ist das Thema Ressourcenwiederverwendung. Das ist das Thema, ganz wichtig, auch buy local, ja, aus der Region für die Region. Uns ist wichtig, dass über 80% der Rohstoffe aus einem Umkreis von weniger als 30 Kilometern kommen. Weil da auch die größte Emission entsteht nach der Gewinnung, wie weit fahre ich den ganzen Kram. Ich sage das mal ein bisschen platt. Im Moment wird Recycling sehr gehypt. Ja, wir haben letzte Woche eine Recyclinganlage besichtigt in Münster, also nicht weit weg von deiner Heimat.
Grüße.
Grüße. Und das ganz, ganz toll. Aber im Prinzip hat man sich dort beklagt, dass man gar nicht genug Recycling kriegt. Ja, also weil wenn nichts abgerissen wird, wenn nichts eingeliefert wird, hat man auch wenig Ausgangsbaustoff. Und das wird so ein bisschen, finde ich, im Moment bundesweit propagiert, als ob Recycling die Lösung der Rohstoffproblematik in Deutschland sei. Aber wenn man weiß, dass es nur 4-5% Massenanteil am Bedarf für den Baustoff von Recycling gedeckt werden können, dann weiß man, dass das nicht der Schlüssel zur Gesamtzukunft ist, sondern dass es wichtig ist, den zu nutzen. Aber eben, dass es nicht die Lösung für alles ist. Also sprich, wenn demnächst der blaue Engel Standard wäre und wir bräuchten 40% Recycling pro Tonne Beton, finde ich toll. Aber wenn ich nur 4% für den Bundesbedarf habe, weiß ich, dass ich das nicht erfülle. Und das muss man auch, finde ich, ehrlich in die Waagschale schmeißen.
Ja, ist ja wie wenn eine Kommune es fördert, dass ein Vorgarten, der geschottert ist, jetzt umgewandelt wird als Bio-Vorgarten, als Naturgarten. Ja. Ist ja eigentlich auch ein falscher Anreiz. Weil eigentlich sollte man ja, finde ich zumindest, die Gärten fördern, die eh schon Naturgarten sind und sich schon sehr damit beschäftigen. Oder wie siehst du das? Also jetzt mal so als Vergleich, weil wenn du jetzt sagst, man muss einen Bestandteil bei den Steinen haben, 40% zum Beispiel Recyclingmaterial, man kriegt das Material aber gar nicht, dann wäre ja die Schlussfolgerung, dass irgendwie das gefördert wird, dass Sachen abgerissen werden.
Ja, es ist halt schlichtweg nicht leistbar langfristig. Ne? Es geht nicht darum, dass mit einzelnen Leuchtturmprojekten diese 5% Anteil da sind, sondern es geht darum, dass du recht, wobei ich das zwei Themen sehe. Das eine ist, ob ein Recyclingstein das Ganze löst und das andere ist, dass man keinen Schottergarten, Vorgarten will, was ja mit Biodiversität zu tun hat. Und ich glaube, das Thema mehr Grün wieder zurück in den Vorgarten zu bringen, finde ich, ist schon ein total wichtiges Thema.
Ja, das finde ich auch nicht falsch, verstehe ich.
Bescheuert ist, dass der Ansatz ja ein bisschen doppelt gewählt wird bei einigen Kommunen, dass man glaubt, dass das Entwässerungsthema mit der Versiegelung ein Problem ist, wobei ja die Splitfläche relativ gut versiegelt, beziehungsweise entsickert und jetzt wieder eine Rückversiegelung unter Umständen stattfindet, wenn man da einen Stein drauf setzt. Wir haben ganz, ganz tolle Ökosteinsysteme. Persönlich glaube ich, wenn der richtige Anreiz die richtige Fläche grün, Biodiversität plus gute Entwässerung zusammenkommen, dann wäre das meiner Meinung nach der Schlüssel. Das muss aber kein Recyclingstein sein, meiner Meinung nach. Das kann ein Stein sein, der einfach weniger Ressourcen verbraucht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir vor 10 Jahren belächelt wurden, ein Riesensortiment an 6 cm starken Pflastersteinen. Und wir mussten auch viel Überzeugungsarbeit bei dem klassischen Landschaftsgärtner oder Tiefbauer leisten, dass der genauso viel kann in der Privateinfahrt oder ausreichend viel kann. Ne? Nach dem Motto, darf es ein bisschen weniger sein. Wenn du schon 25% weniger Material reingibst, brauchst du sie nachher auch gar nicht sparen. Ja? Also wenn wir wissen, 4% Recycling zu 25% Materialeinsparung finde ich, ist der viel klügere Ansatz. Und wir verkaufen 100.000 Quadratmeter im Jahr 6 Zentimeter Pflaster für Privateinfahrten, die vollkommen ausreichen, die top dimensioniert sind, mit Entwässerungseigenschaft und haben da ein ganz tolles Portfolio. Und ich glaube, damit kann man schon eine ganze Menge Ökologie bewegen, wenn man das Thema Grundwasserkreislauf über das Entwässerungsthema andenkt und das Thema Ressourceneinsparung über weniger reinstecken packt. Ne? Da muss man nicht erst ein 10 cm Objektpflaster machen, wo dann, ich sag mal, ein überschaubarer Anteil von Recyclingbruch drin ist, was eigentlich jeder Betonwerker von alleine schon verwendet, weil warum soll er es kaufen, wenn er es vor der Haustür hat? Ne? Das ist ja ein kaufmännischer Grundansatz der Bauernschleuer, nenne ich es mal. Das ist kein ökologisches neues Wunderwerk, wenn ich das so sagen darf.
Was macht ihr noch neben dem Thema Material?
Zum Thema Nachhaltigkeit in Summe. Wir unterstützen Blühwiesen hier ganz bewusst für dem Thema, weil wir glauben, dieses Thema ist ein total unterschätztes Thema. Das heißt, wir wollen es lokal machen, das war uns ganz wichtig. Wir haben große Blühwiesenfelder, die wir hier im Rheinischen mit fördern, mit einer regionalen Feldgeflüster-Initiative, die ich ziemlich spannend finde. Darüber ist auch die Idee gewachsen, dass wir letztes Jahr Blühwiesen rund ums Werk Bonn angelegt haben. Und dafür sind wir auch erstmal belächelt worden, haben aber nachher auch noch sogar, sage ich mal, eine Auszeichnung, Unterstützung der Stadt Bonn bekommen, weil wir dort 3 eigene Bienenvölker angesetzt haben und die auch wirklich mit diesem Blühstreifen rund ums Werksgelände das Thema leben. Und das fällt für mich in das Beispiel, du kannst selbst total viel tun, auch wenn andere sagen, hey, es muss der super Mega-Ansatz sein. Du kannst auch im Kleinen ganz, ganz viele Dinge mitbestimmen.
Finde ich aber euch auf der Website auch sehr gut aufgegliedert. Ne? Also da sieht man auch, haben wir in der Vorbereitung natürlich auch reingeschaut, was ihr da unter dem Begriff Nachhaltigkeit erstmal steht. Ist ja auch mal eine Frage, was verstehe ich unter Nachhaltigkeit? Das hast du ja gerade auch aufgeführt, dass man aktuell bei Nachhaltigkeit immer eher an Klimaschutz und nachhaltiges Leben denkt und weniger an diese sozialen Aspekte. Und da unterstützt ihr, glaube ich, auch ein paar Geschichten noch. Ich will aber nochmal tatsächlich einmal noch kurz den Bogen nochmal wieder zurückdrehen zu dieser Zertifizierung. Was ist so der Ansporn gewesen, das zu machen, ist so der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil wäre, hat sich aus den Fragestellungen, die von dieser Zertifizierung aus kommen, bei euch direkt schon was verändert? Oder?
Eigentlich ist es sowohl als auch. Also grundsätzlich ist uns der Weg klar gewesen, wo wir hinwollen und wo wir das Thema Ressourceneffizienz anpacken. Sowohl bei der energetischen Seite, was das Thema Produktion, eigene Prozesse angeht, als auch bei der Rohstoffseite. Aber uns war schon wichtig, dass wir dieses Thema strukturiert, zertifiziert am Ende uns auch selbst verinnerlichen. Auch mit der Wiedervorlagefrist alle 2 bzw. 3 Jahre einer Revision werden diese Ziele, die man sich gesteckt hat, auch erreicht. Ich finde immer so schön, wenn Besuch zu Hause kommt, räumst du schneller auf. Wenn du weißt, dass jemand kommt, strengst du dich auch mehr an. Und ich glaube, dass das für uns auch wichtig war, zu sagen, wenn wir jetzt diesen Sprung gehen, dann gehen wir auch konzentrierter diese weiteren Schritte mit. Auch in dem Wissen, dass es natürlich auch für uns eine immer wieder weiter steigende Verbesserung bedeuten muss, aber auch, sage ich mal, mit sich bringt, diesen Prozess so zu begleiten. Das fängt an bei den Energiemonitoring. Welche Maschinen brauchen wie viel? Was kannst du an der Stelle tun? Also wenn du in den Einzelprozess eintauchst, das ist beim Thema Wegeoptimierung. Welche Fahrwege kannst du anpacken? Wie viele Kilometer bist du gefahren? Wo fährst du diese Sachen her? Das ist ja ein sehr kleinteiliges Thema, wenn man es mal aufbricht in jeder einzelnen Rubrik. Auf dem Thema CO2-Einsparungsfußabdruck. Und natürlich aber auch auf der anderen Seite das Thema Corporate Governance, Mitarbeiterführung, Mitarbeitereinbindung, diese Themen auch strukturierter zu bearbeiten als kleines Unternehmen. Ja, es ist ganz klar, dass ein großes Konzern muss Vorgaben machen, sonst kann er nicht organisiert arbeiten. Das ist für ein kleines Unternehmen schon auch ein Entwicklungsschritt, sich diesen, ja, ich sag jetzt mal aus der Größe heraus abgeleiteten Managementansatz zu vollziehen. Und da hat uns das auch in der Unternehmensorganisation gut getan, uns dort diesem, sage ich mal, Fremddruck der Überprüfung auszusetzen und damit sich weiterzuentwickeln und in dem Prozess zu bleiben, ganz klar. Vielleicht wünscht man sich aus so einer Zertifizierung diese Einzelmaßnahme und die ist es nicht. Es ist halt ein wirklich, wirklich extrem langer Fragenkatalog, der so breit aufgestellt ist, dass ich den auch gar nicht in einen Satz packen kann, außer dass ich sagen kann, hey, toll, dass wir das in dieser Breite bravourös gelöst haben, aber auch jetzt wissen, in welchen Einzelfeldern wir wie weitergehen wollen.
Und was wäre das zum Beispiel?
Das fängt bei der Eigenwassernutzung an, das fängt bei Regenwasserrückgewinnung an, das fängt bei energetischen Maßnahmen in den Verwaltungsgebäuden, geht's weiter. Das geht hin zu dem Thema, was wir dieses Jahr schon umgesetzt haben und letztes Jahr, dass wir das Thema Solarenergie in einem Riesenschritt mit über 60% Eigenleistung Strom für unsere Produktion zu produzieren in so kurzer Zeit ist schon eine Riesenmaßnahme, muss man für ein kleines Unternehmen sagen. Auch finanziell. Die Säuleökonomie gibt es ja auch. Ne? Mhm. Das spielt schon eine Rolle. Und dass wir jetzt auch Dachflächen, die wir noch nicht erschließen konnten, weil sie statisch dafür nicht geleistet sind, dass die schrittweise ertüchtigt werden, um diesen Anteil noch weiter zu erhöhen. Das sind Maßnahmen, die weitere Projekte in dem Thema Biodiversität mitbringen, die auch für uns weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das ist das Thema Mitarbeiterschulung, Sensibilisierung auf diesem Thema. Wie gewinnen wir noch mehr Ideen aus der eigenen Stärke heraus, die wir vielleicht noch nicht abgeholt haben, aber schon dabei sind? Denn wir haben ja diesen Weg erst in den letzten 2 Jahren zur Vorbereitung des CSC-Labels beschritten. Und da muss man sagen, das ist auch ein Mitnahmeprozess. Da wachsen auch die einzelnen Kollegen und Kolleginnen mit uns mit und bringen neue Ideen ein. Der endet nicht kurzfristig. Und diese Schritte stehen bei uns auch, sage ich mal, dokumentiert fest, wie wir sie in den nächsten 2 Jahren bis zum nächsten Audit abarbeiten. Parallel kommt das Thema CO2-frei Produktion. Wo können wir das einsetzen? Ersatzstoffe, Geopolymere als Stichwort. Wir testen das gerade bei unserer Porea-Platte, bei der Verbundplatte. Da sind wir jetzt seit einem Jahr dabei. Wo können wir rohstoffseitig einiges tun? Wo können Rezepturen umgestellt werden? Wo wir, sage ich mal, CO2-Reduktion herbeiführen können, wenn wir in die Produktionstechnik und in die Rezepturoptimierung gehen. Ganz breit.
Weil das halt tatsächlich auch eine Frage war, die hatten wir in den anderen beiden Podcasts zuvor natürlich auch besprochen, weil natürlich dann Produkt entsprechend war, was zementfrei oder letztendlich weniger Zement verwendet. Und deswegen wäre es tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, wie da bei euch die Entwicklung ist. Natürlich auch eine andere Skalierbarkeit, wahrscheinlich in anderen Unternehmen sowas schneller darzustellen, ne, als jetzt im kleineren Betrieb. Oder?
Also ich glaube schon, dass der Druck, den Zement an der richtigen Stelle CO2-freier zu gestalten, ist ja eine Milliardenbranche. Das ist ja kein kleines Betonwerk Koll. Das ist ja ein Marktdruck, der über die gesamte Bauindustrie herangetragen wird. Und den ehrlich zu lösen, ist keine Aufgabe in 1-2 Jahren mit, sage ich mal, 2-3 Leuchtturmprojekten, die jetzt marketingmäßig gehypt werden, sage ich mal salopp. Weil sie einfach in den Mengen und in der Belastbarkeit der Umsetzung noch gar nicht signifikant im Gesamtmarkt vorhanden sind, wenn man das sieht. Und insofern, glaube ich, ist auch das Thema, wenn man das betontechnologisch betrachtet, wo können wir verschiedene Zemente, die weniger CO2-Anteil haben bei der Emission, bei der Herstellung einsetzen? Oder was ist ein wirklicher Ersatzstoff, der ausreichend verfügbar ist? Noch total viel lernen. Wir testen jetzt seit einem Jahr mit den Verbundplatten, weil wir glauben, dass es eine super geile Idee ist, wenn du eine mega pflegeleichte Oberfläche hast für den Kunden als Privatmann, aber eben sie so einfach verlegen kann wie eine klassische Gehwegplatte. Mit einem CO2-freien Kern. Das wäre unsere Idealvorstellung einer Lösung, wo wir sagen, wir kriegen ausreichend Mengen, die an diesem Geopolymer-Ausgangsstoff zur Verfügung stehen müssen, ne, sei es jetzt Hüttensandbasis oder eben Flugaschebasis. Aber es wird eben nicht ausreichend zur Verfügung stehen, um die gesamte Betonsteinindustrie auf links zu drehen, weil es einfach nicht genug Hüttensand oder Flugasche gibt. Ne? Kohlekraftwerke werden nicht mehr gebaut oder ganz wenig oder zumindest nicht in Europa. Und vor der Haustür und Stahlproduktion haben wir ja auch nicht mehr so viel. Ne? Und nur auf Belgien alleine als ganz Deutschland zu setzen, wäre schwer, da jetzt alle Hüttensande abzugreifen für die ganze Industrie. Also glauben wir, dass wenn wir gewisse Produkte, wo es für uns Sinn macht, diese Sachen einzusetzen, große Schritte weitergehen und da sind wir mittendrin. Aber natürlich mit der geballten Betonchemie, die in Deutschland ja alle unterwegs sind. Also jeder Hersteller testet an verschiedenen Stellen Dinge. Und da, glaube ich, ist auch ein ganz toller Schritt in einzelnen Produktbereichen für uns sichtbar. Ja. Ob der jetzt nächstes Jahr schon zur Marktreife kommt, sage ich ganz klar, kann ich noch nicht zusagen, weil einfach für uns das Thema Belastbarkeit, das muss ja beim deutschen Kunden auch mindestens 20, 30 Jahre stressfrei liegen und halten. Und das ist mit den Simulieren, finde ich, da bei solchen Techniken kann man einiges machen, aber am Ende muss der Lebenstest das beweisen.
Und der Kunde ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja hier durch die Ausstellung und so weiter auch viel Kundenkontakt, ja. Also direkt zum Endkunden sozusagen, der ja die Platte dahinter auch im Garten hat, ja. Oder auf seinem Gehweg liegen hat. Gibt es da Kunden, die sagen, ich hätte gerne sowas, ich hätte gerne einen klimaneutralen Platte? Kam das schon mal? Oder?
Nein. Ich finde persönlich, wir sind ja sehr privatkundenlastig, dass das Thema erstaunlich wenig aus Privatkundensicht bisher im Fokus steht. Aus unserer Sicht in der Beratung jetzt. Ja. Wohingegen umgekehrt natürlich eine sehr starke Nachfragegeschichte über das Thema professionelle Ausschreibung, was das Thema Objekte angeht, wenn es, sag ich mal, öffentliche Projekte geht, wo der Auftraggeber dieses Thema bestimmt. Im Privaten muss ich sagen, sind wir eigentlich bewusst Vorreiter, aber genau deshalb nicht am Zahn der Zeit, sondern der Zeit voraus sein und gut vorbereitet sein, dass wir das können. Das war unsere Maxime an der Stelle, dort auch konsequent zu handeln und auch die CSC-Zertifizierung an der Stelle bewusst deshalb einzunehmen. Bevor der Kunde fragt, wollen wir schon da sein und das wissen. Aber Fakt ist, dass das hier im Moment noch nicht wirklich oft bis gar nicht eine Rolle spielt.
Was denkst du, wann sind die Leute da mehr interessiert dran? Was muss passieren, dass sie aktiv danach fragen?
Also ich glaube, dass das Thema schon in der Gesellschaft jetzt nach Corona wieder breiter werden wird. Einfach weil es der Sachzwang auch politisch in der Presse ja auf viele Themen übertragen wird. Aber ich merke schon so eine Differenziertheit zwischen dem allgemeinen Gefühl, ich möchte ökologisch bewusst leben, und der Investitionskaufentscheidung bei einem, sage ich mal, großen Bauvorhaben. Also wenn ich die Terrasse neu mache, erlebe ich jetzt nicht klassischerweise, dass die erste Frage ist, Schatz, sie soll pflegeleicht sein. Ich sage das jetzt mal salopp. Ich möchte es reinigungsfreundlich haben. Ich möchte meine Terrasse genießen. Und dann im zweiten Satz, oh, wenn ich die Chance habe, mich zwischen drei Herstellern zu entscheiden, wer arbeitet denn da nachhaltig und, sage ich mal, ressourceneffizient, dass dann selbstverständlich im Wettbewerb diese Frage immer stärker werden wird durch die Tatsache, dass sich diese Labels wie Blauer Engel, CSC oder eben auch andere, die im Markt sind, verbreiten, eine Frage stellen wird. Deine Frage zu beantworten, ich denke, 3-4 Jahre wird es schon noch dauern, bis das Thema sich durchsetzt.
Und denkst du, im Privatbereich. Denkst du, dass das vom Preis her sich irgendwann drehen wird?
Ich glaube, dass es nicht teurer sein darf. Also wir zum Beispiel haben ja erhebliche Investitionen da reingesteckt, aber wir sehen sie ja auch als überlebenswichtige Grundinvestition. Ne? Wer nicht nachhaltig wirtschaftet, kann auch nicht nachhaltig handlungsfähig bleiben, glaube ich, langfristig. Ich glaube nicht, dass es kurzfristig teurer werden darf, wenn es nicht politisch teurer gemacht wird, Klammer auf. CO2-Bepreisung des Zements spielt eine Rolle. Und wann dieser Trade kommt, dass Ersatzstoffe günstiger werden, das ist auch ein Stück weit eine politische Frage. Aber das gesamte nachhaltige Umgehen mit dem Thema, ne, wir sparen ja nicht nur Ressourcen, wenn wir 6er-Pflaster statt 8er-Pflaster anbieten, wir sparen ja am Ende auch Geld für den Kunden und machen es bezahlbar. Und das wird durchaus honoriert.
Um auf das CSC-Label nochmal zurückzukommen, und vielleicht hören uns ja auch andere Betonsteinhersteller, die vielleicht auch überlegen, das zu machen. Wie viel Zeit hat das denn in Anspruch genommen und wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr Teams gebildet? Habt ihr erstmal gefragt, ey, wer hat denn Bock auf das Thema? Wie seid ihr das hier rangegangen?
Also wir haben eine Projektverantwortliche bei uns, das ist die Frau Alsbach, die das Thema wirklich hervorragend koordiniert hat, und die hat natürlich dann die einzelnen Daten, die aufbereitet werden, übergreifend mit einzelnen Gruppen im Hause besprochen. Aber es ist ganz klar, ein Hut auf, und die Ehre gebührt auch Monika Alsbach, die das bei uns im Hause wirklich ganz, ganz toll vorbereitet hat. Und die Dauer war 1,5 Jahre, würde ich mal sagen, im Gros sich über die Daten und die Gesamtstruktur in diese Richtung zu bewegen.
Gab es dann wirklich so, also du machst ja viel auch von der Firma, dass du rumfragst und die Leute mitnehmen möchte. Es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht irgendwas vorsetzen. Man muss die Leute ja mitnehmen, wenn Veränderungen im Unternehmen herrschen.
Ob es Widerstand gab oder was meinst du?
Das ja, aber wie ihr das so gemacht habt, habt ihr irgendwie so gesagt, komm, wir treffen uns jetzt mal auf, keine Ahnung, eine Bratwurst und sprechen über das Thema Nachhaltigkeit? Oder wie habt ihr das so von der Struktur gemacht, von der Regelmäßigkeit gemacht, um zu gucken, wie kann ich das Ziel, wie kann ich die Daten sind ein Thema, die kriege ich ja viel aus der Buchhaltung, kann gucken, wie ich das irgendwie bearbeiten kann, kriegen kann, aber wie hast du das Wissen von den Leuten raus?
Wir sind ja jetzt gerade kein Konzern, sondern ein kleiner Familienbetrieb, und ich sage das bewusst mit ganz schlanken Hierarchien. Das heißt, wir sitzen sowieso jede Woche zusammen. Das ist also jetzt nicht das Thema, dass man sagt, oh, wie machen wir eine Taskforce, und die muss aber am 17.03. um 14 Uhr zusammensitzen, sonst läuft es nicht. Sondern das Thema ist natürlich alleine arbeitstechnisch in den Workflow mit eingeflossen, in unsere täglichen Themen. Was ich aber persönlich auch eigentlich unerlässlich finde, weil es ist ja ein Basisthema. Ja? Das Thema Nachhaltigkeit trägt uns natürlich als Ganzes. Und es ist ja vielleicht ein Stück weit andersrum, dass all die Dinge, die wir schon getan haben, weil sie uns wichtig sind über viele Jahre, müssen halt jetzt in ein organisatorisches Korsett zusammengefügt werden. Also wir haben uns ja nicht umgekehrt die Maßnahmen überlegt, nachdem wir da reingegangen sind, sondern wir haben viele Dinge, die wir getan haben, erstmal strukturiert auf Papier bringen müssen und auch in eine Reihenfolge, wo sie dann auch in messbare Ziele umgewandelt werden können, die wir weiter bearbeiten. Und das ist in unseren Regelmeetings hat das stattgefunden. Da hat es jetzt keine so eine Abfrage gefragt, aber wir haben Haus der offenen Tür, ne? Bin an jedem Standort jede Woche und wir kommunizieren alle Themen im permanenten Flow. Das macht auch unsere Kultur aus, dass es, sag ich mal, da jetzt nicht eines super Sonderevents bedarf, um sie mitzunehmen, sondern das Thema ist uns wichtig, das Thema erkennt auch jeder. Auch wenn nicht jeder mit dem gleichen intrinsischen Motor da nach vorne rennt, auch privat nicht. Ja? So, haben wir eben über das Thema Ernährung vorab gesprochen beim Warm-up hier. Ja? Der eine rennt von alleine vorweg, informiert sich, der andere wird mitgezogen, weil die Gattin ihn drückt oder umgekehrt der Mann fit ist und sagt, Mensch, Frau, jetzt kannst du auch mal. So läuft es bei uns auch. Ne? Aber es ist schon, wir gehen schon als ganze Gruppe hinter dieser Idee mit und das bedürfte keines Startevents in diesem Sinne.
Ja. Ne? Und wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
Ja, wir sind seit anderthalb Jahren mit dem Thema Zertifizierung dran und Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Das ist ja das Thema, was, sage ich mal, als unterliegende Grundstruktur auch ganz stark mitschwingt, weil da eben auch viele Daten sich mitdecken. Das ist jede zweite Woche mit eingeflossen. Ich kann das gar nicht in einzelnen Stunden jetzt bemessen, weil es ein Thema ist, was mit auf die Agenda kommt, was einfach mitläuft.
Und dann
habe ich mir die Frage nicht gestellt. Wir haben kein Zeitbudget dafür gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen das und wir möchten, dass das extern verifiziert wird, was wir hier alles tun.
Und wie geht es dann weiter? Dann hat man alles sozusagen zusammengetragen, ausformuliert, Konzepte erstellt und das gibt man dann sozusagen bei der Zertifizierungsstelle dann ab und dann wird es geprüft, oder?
Nee, der kommt raus, ne? Okay. Der kommt raus, der schaut sich das schon an und der schaut sich auch alle Unterlagen dazu an und der überprüft auch, ob das jetzt, sag ich mal, du kannst nicht einfach nur irgendwas hinschicken. Ja. Im Prinzip sind die schon sehr toll digital aufgestellt, das heißt, sehr viel wird in Datenbanken hochgeladen, aber die Verifizierung findet vor Ort statt. Und das ist auch, glaube ich, wichtig so, weil ansonsten eine Credibility, eine Werthaltigkeit eines Labels nicht stattfinden kann, wenn sie nicht wirklich auch nachvollziehbar überprüft wurde. Und das hat dann auch in Form von Werksbesuchen stattgefunden. Okay. Ja. Und die nächsten Ziele leiten sich daraus ab, sie stehen drin. Sie stehen aber im Übrigen auch im Nachhaltigkeitsbericht drin, den wir alle zwei Jahre neu aufsetzen. Und in dem Fall würden wir uns auch selber im Weg stehen, wenn wir die nicht schrittweise für uns abarbeiten, in Form von natürlich auch ein Stück weit Investitionsplänen und Maßnahmen, die dahinter stecken, weil am Ende kommt dann die Ökonomie wieder ins Spiel. Mhm. Und auch Gespräche mit Lieferanten, mit Partnern, das Thema Logistik zu erörtern und auch da, wo können wir noch Sachen heben, anzugehen. Ja. Der Maßnahmenplan ist klar und der wird abgearbeitet, so wie die Jahresgespräche stattfinden oder eben die Quartalsgespräche mit den einzelnen Ansprechpartnern dann wichtig sind, okay. Wenn es externe sind.
Ja, ich bin jetzt noch bei euch auf der Website ein bisschen rumgestöbert, auch in diesem ganzen Blog Nachhaltigkeit, ja. Und auf eine Sache gestoßen, da ging es um Solartechnik für die Dominikanische Republik.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Grundsätzlich ist es so, dass ja bis vor einem Jahr der Thema klimaneutrale Produktion so ein bisschen durch die Wirtschaft gegeistert ist, behaupte ich jetzt mal salopp. Und wir haben uns immer gegen diesen Begriff bewusst gewehrt. Das heißt aber nicht, dass wir den CO2-Fußabdruck, den wir hinterlassen als Unternehmen, nicht trotzdem kompensieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt muss ich meine Worte immer vorsichtig wählen, weil ich persönlich als Katholik das als modernen Ablasshandel manchmal empfinde. Deshalb habe ich mich immer persönlich dagegen gesträubt, so einen Aufkleber auf einen Musterständer zu kleben, klimaneutral produziert, indem ich mich freikaufe, weil ja eine Validierung dessen, was ich unternehmerisch geleistet habe, um weniger CO2 auszustoßen, mit der reinen Kompensation als Kauf eines Zertifikats nicht zwingend einhergeht. Und umgekehrt ist es deshalb aber nicht schlecht, deshalb möchte ich positiv darüber sprechen, weil wenn wir jetzt Zertifikate kaufen, und das bedauere ich sehr, dass es kaum Möglichkeiten gab, beispielsweise Möglichkeiten in Deutschland zu investieren.
Als das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen.
Ja, das war unser fester Wunsch und deshalb gehe ich jetzt mal genau diesen Schritt. Warum machen wir die Initiativen Feldgeflüster, Blühwiesen vor der Haustür, ohne ein Zertifikat dazu zu kriegen, ohne dass jemand sagt, Mensch, wie geil seid ihr, was macht denn ihr da eigentlich für die lokale Natur? Ne? Das kriegst du nicht verbrieft. Aber wenn du halt eben ein TÜV-Gutachten für eine Solaranlage in Südamerika oder irgendwo anders auf der Welt bekommst, dann ist das ja deshalb nicht schlecht, dass es entsteht, weil das Klima ist ein Weltthema. Ich möchte nur, oder wir wollten nie den Eindruck erwecken, wir kaufen uns frei und damit ist das jetzt alles kein Problem. Das entspricht nicht unserer Natur. Wir lösen ja, wie hoffentlich im Gespräch rübergekommen ist, unsere internen Themen Schritt für Schritt, die wir als Sacharbeit auch sehen, für uns zu überlegen, ist wichtig erachten, schließt aber nicht aus, dass das, was wir nicht vermeiden können, trotzdem mit solchen Zertifikaten kompensieren. Und das ist jetzt in dem Fall ein Projekt, was die Summe, die wir an CO2, sage ich mal, nicht vermeiden können durch unsere Eigenleistung, die dann aber eben kompensierbar ist durch Einsparmaßnahmen einer Solaranlage in dem Fall. Sie macht aber genau da Sinn. Deshalb finde ich das Projekt so geil. Wir haben unter vielen Projekten gesucht, was auch zu uns passt, weil wir in irgendeiner Form auch eine Identifikation mit diesem Projekt haben möchten. Wenn die Sonne permanent brennt und dort vor Ort eben auch CO2-neutralen Strom produziert und auch eine mega Effizienz aufweist, dann ist es einfach ein geiles Projekt und dann unterstützen wir das auch. Aber wir schreiben deshalb nicht klimaneutrale Produktion auf unserer Titelseite.
Das ist ja so ein bisschen, einerseits denkt man, da fehlt so ein bisschen die Wertschätzung für die Projekte, die man in Deutschland macht.
Total.
Andererseits hat man viel mehr Impact mit dem Geld, was man natürlich in solche Projekte steckt, als wenn man das in Deutschland macht.
Genau.
Also das ist so ein bisschen die Balanceakt, die man ja irgendwie da hat, ne?
Total. Ich fände es trotzdem super, wenn wir Forstprojekte in Deutschland genauso unterstützen könnten. Das schließt ja das andere gar nicht aus.
Ja.
Weil ich eh glaube, dass es breit gestreut sein muss. Und deshalb hoffe ich, dass es rübergekommen ist, dass es mir nicht egal ist, wo wir da rein investieren, sondern ganz im Gegenteil, das ist total wichtig, dass die Maßnahme Sinn macht. Ich hätte sie aber trotzdem auch gerne vor der Haustür, weil auch mir und im Übrigen auch meinen Mitarbeitern wichtig ist, warum fließt das immer woanders in die Welt?
Ja, der Betonsteinhersteller in der Domrep, der hat ja auch keinen, also in Deutschland.
So. Ja, ich bin schon Freund von freiem Handel, da lebt die Welt von. Ne? Aber insofern, wir sind eine Welt, wir können es auch nur gemeinsam richten. Ne? Aber trotzdem finde ich es wichtig, auch vor der Haustür als lokaler Hersteller. Also ich bin ein totaler Fan von Buy Local und aus der Region für die Region. Das ist ein totales, ja, es ist ein Markenkern Helge Kollen, sage ich jetzt mal so, weil ich einfach hier lebe und auch hier meine Kinder großziehe und auch meine Kinder hier eine Chance haben sollen, das dauerhaft zu machen. Und dann fände ich es schon toll, wenn ich auch hier Projekte fördern kann, die uns auch dahin bringen. Schließt aber eben nicht aus, eine tolle CO2-Einsparungsmaßnahme auf einer anderen Seite der Welt zu stützen. Ne? Punkt.
vielleicht nochmal, wo wir gerade so auch, wie das so in Zukunft alles laufen kann, nochmal so zum Abschluss nochmal die Frage, was glaubst du, wie so die Bauindustrie oder die Baustoffe in den nächsten 10 Jahren sich entwickeln?
Super spannende Frage, weil ich glaube, es wird nicht einfacher. Ich glaube, es wird deutlich komplizierter. Das zeichnet sich ja dadurch ab, dass man aus unserer Sicht mit verschiedenen Betonen, verschiedene Anwendungen CO2-neutraler gestalten kann, wo denn dann eben auch der jeweilige CO2-reduzierte Bindemittel-Einsatz sinnvoll ist. Ja. Da muss ich jetzt einmal kurz drauf kommen, weil das Thema Frosttausalz ist ein ganz wichtiges Thema und die meisten CO2-reduzierten Zemente haben, sag ich mal, Herausforderungen, diese festigkeitsbildenden Eigenschaften, was Frosttausalzbeständigkeit angeht, anzugehen. Das ist auch ein Grund, warum es zum Beispiel im Kernbeton eher eingesetzt wird, auch ein Grund, nicht nur. Oder auch im Fassadenelement zum Beispiel auch ein anderer Beton Sinn macht, wenn man eine Fertigbauweise umwelteffizient realisieren möchte. Sprich, es wird einen differenzierteren Einsatz geben von Beton und ich glaube, es wird sich, so wie es in Holland auch jetzt schon da ist, einen Schattenpreis für CO2 entwickeln, der das Thema über die öffentlichen Ausschreibungen sicherlich irgendwann auch manifestiert werden wird, der dem Kunden zeigt, wo nachhaltiger produzierte Betonwaren einfach auch sinnvoller sind, auch wenn sie dann eben unter Umständen kostenintensiver hergestellt werden müssen. Wobei das ist ein Thema, wo wird es gemacht, wie weit wird es transportiert. Das ist halt einfach komplizierter, als mit einer Einzellösung da rein zu grätschen. Ich glaube, dass an der Logistikschiene sich eine ganze Menge noch entscheiden wird, weil dort, glaube ich, auch neben dem reinen Rohstoffgewinnungsprozess noch eine ganze Menge rauszuholen ist an CO2 in der Umstellung. Aber das braucht Zeit, das ist jetzt nichts.
Also Transporte von A nach B?
Transport von A nach B, Schüttguttransporte, energieeffizienteres Brechen, Klassifizieren, Aufteilen. Aber im Wesentlichen eben auch das Thema Transporte. Wir für uns in der Fertigung werden das Thema Elektrifizierung der Fertigungstechnik deutlich weiter vorantreiben, um eben einfach auch mit sauberer Energie noch energieeffizientere Fertigungsweisen für uns nach vorne zu stellen. Also Greiftechnik, Transporttechnik, diese Themen anpacken. Aber ich glaube, das Thema CO2-Preis, Schattenpreis wird ein ganz entscheidender sein, der dort auch Lenkungswirkung irgendwann entfalten wird. Aber das wird noch einige Jahre brauchen, weil solange viele noch gar nicht ihren CO2-Ausstoß kennen, kannst du ihn auch noch nicht bepreisen. Ne? Also dieses Feeling dafür, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und da wird viel passieren. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so in nächstes Jahr, übernächstes Jahr ist der große Schritt, einfach weil es gesamtheitlich die ganze Branche mitnehmen muss.
Aber es ist unausweichlich.
Unausweichlich, absolut. Und auch gut. Weil ich glaube, nur dann kann eine bewusste Entscheidung auch zugunsten des einen oder anderen Produkts getroffen werden. Aber eben auch der Realismus Einzug erhalten, wie viel habe ich denn von der Ressource, dieses einzelne Produkt auch energieeffizient oder eben CO2-neutral zu fertigen. Und das wird spannend und ich freue mich drauf.
Das nehmen wir als Schlusswort. Genau, vielen Dank gerne für das Gespräch und auch nochmal, dass wir hier sein dürfen und mir das Gespräch aufzeichnen durften. Und wünschen auf jeden Fall dir viel Erfolg auf den weiteren Weg und sind gespannt, was noch so zu erwarten ist.
Ja, genau. Wir hören und sehen uns.
Du zeigst mir jetzt noch hier die schöne Ausstellung.
Sehr gerne, wenn ihr die Zeit habt, sehr gerne.
Super, danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.